Sie hören die Matinee in SWR Kultur. In unserer Sommerreihe pflegen wir heute das Motto total oral. Und gerade bei Kindern spielt der Mund in einem gewissen Alter eine zentrale Rolle. Orale Phase nennt sich das, was sich im ersten Lebensjahr des Kindes abspielt, wenn alles, aber auch wirklich alles in den Mund genommen wird, was gerade in greifbarer Nähe ist. Über die orale Phase des Menschen und die Rolle des Mundes im weiteren Leben spreche ich nun mit Hartmut Böhme. Er ist Kultur- und Literaturwissenschaftler sowie Herausgeber des Buches »Das Orale – Die Mundhöhle in Kulturgeschichte und Zahnmedizin«. Herr Böhme, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich.
Wenn man von der oralen Phase spricht, spricht man auch von der zweiten Geburt eines Menschen. Warum?
Ja, dass die Mundhöhle eigentlich fundamentale Prinzipien des Menschseins überhaupt erst generiert hat, und zwar von Anfang an, vom ersten Tag der Geburt an, das ist etwas Neues, und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass bis dahin die Mundhöhle und die Funktionen des Mundraumes niemals integral angeguckt werden, sondern immer nur von einem einzelnen Aspekt her, also von den Physiologen oder von den Zahnmedizinern oder von den HNO-Ärzten, aber nicht integral. Aber wenn man das tut, dann merkt man, dass wirklich basale Funktionen unseres Menschseins durch den Mund eingeübt, gelernt, erworben, entwickelt und damit eigentlich tatsächlich die Menschwerdung durch den Mund passiert. Und das nennen wir die zweite Geburt.
Die Menschwerdung durch den Mund. Was sind das für fundamentale Prinzipien?
Man kann sagen, es sind drei zentrale Achsen. Die eine Achse ist, dass natürlich unsere Selbstreproduktion, also unser Leben überhaupt, getragen ist durch die Aktivitäten des Mundraums, nämlich das Essen und das Trinken und das Atmen. Und damit haben wir schon etwas ganz Wesentliches, nämlich dass der Mundraum eine Art Eingangstor ist für die Weltstoffe, die draußen sind, in die Stoffe, die wir verinnerlichen müssen, damit wir überhaupt leben können. Sie müssen natürlich transformiert, also verdaut werden, und dafür ist der Mundraum entscheidend. Und der Atem ist natürlich sowieso der Odem, also der Lebenshauch, den ja schon Gott Adam einbläst. Also das Atmen ist schon von ganz alter Zeit her als fundamental verstanden, damit wir überhaupt sein können. Also Bedingungen des Seins durch Essen, Trinken und Atmen sind Mundfunktionen. Die zweite Achse ist, dass der Mundraum ganz entscheidend Mitsprache hat beim Ausdruck des Gesichts, bei den sprachlosen Expressionen, die wir ununterbrochen dem anderen mitteilen, um ihm zu sagen, sondern woran er ablesen kann, wie es uns eigentlich geht und wie wir gestimmt sein mögen, also das Lächeln und so weiter, aber auch natürlich der Ton, der Schrei und die Sprache selber natürlich. Und damit haben wir vom Mundraum her diese Fähigkeit, eine Kommunikation herzustellen.
Das sind jetzt wirklich alles lebenswichtige Dinge, die Sie da aufgezählt haben. Jetzt habe ich mir überlegt, der Mund, das ist ja quasi so ein Übergangsraum, ähnlich wie die Wartehalle im Flughafen, sage ich jetzt mal. Einmal eingecheckt, sitzt man also in diesem geschlossenen Kosmos. Keiner, der draußen ist, weiß so recht, was da drin passiert. Also es ist ein Geheimnis, es wird möglicherweise was Verbotenes getan, es kommt zu Dingen, die keiner sehen soll. Ist der Mund so eine Zone, in der Dinge stattfinden, die keiner sehen soll, wo man sich vielleicht gegebenenfalls auch für schämen soll?
Ja, also der Mund ist ja dadurch charakterisiert, dass er sich öffnen und dass er sich schließen kann. Und dass er normalerweise ein Verschlussorgan ist, also eine Höhlung darstellt. Und alles, was Höhle ist, ist nicht nur ein Schutzraum, sondern auch ein Geheimnisraum. Und insofern ist natürlich das Eindringen in die Höhle des anderen, in den Mundraum des anderen, ist ein höchstes Maß an Intimität überhaupt. Und das spielt natürlich in der Erotik eine Riesenrolle, wo dieser Raum der Intimität, wo unsere Innenwelt beginnt, dass die für den anderen geöffnet wird und dann zu einer Quelle der Lusterfahrung wird. Das ist wunderschön, aber es ist nicht selbstverständlich, und man kann sagen, dass das natürlich schon auch was damit zu tun hat, dass der Kuss eine Art später Nachfahre des Fütterns ist. Die Vögel füttern das Kleine, indem sie ihre eigene Nahrung im Mundraum aufbewahren und dann rüber transportieren in den kleinen zu ernährenden Vogel. Und daraus ist über viele Millionen Jahre so etwas wie das friedliche Zeichen der Erotik, der Anziehung, des Begehrens, des Eindringenwollens oder des auch Erkundenwollens. Unsere Zungen sind ja beim Kuss geradezu Erkundungsorgane, die über den Tastsinn eigentlich den Raum des anderen explorieren.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum viele Philosophen und Schriftsteller sich zwar über das Gehirn auslassen, die Hand, die Seele, aber nicht über den Mund und das Orale allgemein?
Ja, der Tastsinn, der sehr wichtig ist für den Mundraum, unsere Schleimhäute im Mund und die Zunge natürlich besonders, aber auch das, was durch die Nase geht, also der Geruchssinn, gelten in der Philosophie als die niederen Sinne. Die hohen Sinne sind immer die geistnahen Sinne, also das Ohr, was die Sprache vernimmt, und das Auge, das ein Distanzsinn ist, also immer ein Abstand zu den Objekten. Der Mundraum, der auch ein Objekterkundungsorgan ist, ist aber immer im Kontakt mit den Objekten, immer in einer Nahbeziehung. Er ist immer gewissermaßen intim und das sieht man darin schon bei den kleinen Säuglingen, wo die ja alle Objekte, mit denen sie überhaupt in Berührung kommen, sofort zum Munde führen und gewissermaßen durch Lecken, Schlecken berühren, erkunden, welche Qualität dieses Objekt hat. Und darin wird etwas unglaublich Wichtiges erschlossen, nämlich, dass wir für unseren Weltbezug wissen müssen, ob eigentlich diese Objekte, mit denen wir in Berührung kommen, zuträglich sind oder womöglich schädlich. Und das ist ein Erkundungsprozess, der auch die primären Grundlagen für Erkenntnis von Welt schaffen. Und das ist eine Leistung des Mundraums und seiner Sinne.
Jetzt sind Sie ja auch kein Mediziner, sondern ich sagte schon Kulturwissenschaftler. Warum haben Sie eigentlich sich so intensiv mit dem Mund beschäftigt?
Ja, das hat einen anekdotischen Hintergrund, nämlich dass mir einmal in der Kunstgeschichte aufgefallen ist, dass eigentlich alle Würdenträger, Geistlichen, die Sakralfiguren und so weiter, alle mit geschlossenem Mund gemalt werden und dass ausdrücklich auch bei Lessing gesagt wird, der Mund hat geschlossen zu bleiben. Auch in einem Ausdruck des Schmerzes. Nicht? Bei Laokoon brüllt bei Vergil wie ein Stier. Aber bei Lessing, im Hinblick auf die Statue, über die er redet, den berühmten vatikanischen Laokoon, es wird gesagt, er darf nur leicht geöffnet sein, um einen diskreten Ausdruck des Schmerzes zu schaffen. Also diese Zurücknahme auch der hohen Kunst war ein Anlass für mich mal zu gucken, wo werden eigentlich in der Kunstgeschichte mal die Mäuler aufgerissen, Maul offen, Fall geboten oder der Mund sichtbar gemacht als eine Quelle eines gewaltigen, explosiven Schreis oder eines lustvollen Gestöhnes. Und dann sieht man, dass das oft der Fall sein darf für Gestalten der Hölle, also Verdammte, die vor Schmerz aufbrüllen, oder Krieger, die getroffen werden, oder besoffene Bauern oder kleine Kinder und ausnahmsweise auch in einem höheren kulturellen Sinne Sänger, die den Mund aufmachen. Aber auffällig ist schon, dass der geschlossene Mund die Kunstgeschichte dominiert.
Ja, dann sag ich vielen Dank. Hartmut Böhme war das, Kultur- und Literaturwissenschaftler mit einem Faible für das Orale. Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ja, ich danke Ihnen und Ihnen auch einen schönen Sonntag.